Heute ist Donnerstag, der 7. April 2022. Willkommen zur 52. Folge der Foreign Times. Und wir haben ja in letzter Zeit keine schönen Themen mehr. Aber ich freue mich ungeachtet dessen sehr, Alexander Clarkson hier zu begrüßen. Grüß dich, Alex.
Hi, Marco.
Unser Thema wird natürlich sein, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wir haben kurz vom Krieg gesprochen und damals schon festgestellt, dass zumindest aus rein theoretischen Erwägungen hinaus Russland dann doch zu wenig Truppen da vor der Ukraine aufgezogen hat, um irgendwie dieses Land ja, zu dominieren oder zu halten. Und jetzt stellt sich raus, diese Truppen, die waren nicht nur zu wenig, um irgendwas zu dominieren, sondern sie sind vor allen Dingen auch noch ziemlich desorganisiert. Und entsprechend schlecht haben sie jetzt erstmal abgeschnitten in der, ich sag mal zynisch, in der ersten Kriegsrunde, ne?
Ja, ich meine, das war auch nicht nur mein Fehler, Fehler von vielen Kollegen, auch von vielen ukrainischen Freunden und Kollegen. Die russischen Truppen waren nicht ordentlich aufgebaut. Es gab, die Logistikvorbereitungen waren wirklich nicht ausreichend. Die Truppennummern waren zu klein. Ich meine, die wollten eine Stadt wie Kiew von 2,5-3 Millionen Menschen mit höchstens 60.000 Truppen umzingeln. Das ist fast rein mathematisch. Es gibt, wie gesagt, diese amerikanische oder NATO-Berechnung von Troop to Task. Ne? Man braucht sonst so viele Truppen, um eine Aufgabe zu erledigen. Und obwohl das natürlich nicht eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist, kann man durchaus schon errechnen, welche Einheitsgröße und wie viele Truppen man braucht, um, sagen wir, eine Stadt zu umzingeln und zu erobern. Und die Russen haben anscheinend, es ist jetzt viel besprochen worden, geglaubt, dass das innerhalb von 72 Stunden geht, dass der ukrainische Staat und Gesellschaft zusammenbrechen wird. Das ist eine rein ideologische Kriegsplanung gewesen, die wirklich völlig an den Realitäten der ukrainischen Gesellschaft, des ukrainischen Staates, das immer viel stärker war, als viele vermutet worden, mindestens seit 2017 oder 2016. Und das ukrainische Militär, das sich wirklich seit 8 Jahren auf dieses Ganze vorbereitet hat. Das Paradoxe ist, das Ganze sah so wahnsinnig aus, dass die ukrainische Führung sich überzeugt hat, dass das eigentlich nur eine Finte ist und es eigentlich eher um einen Krieg im Osten gehen würde, dass es nicht um einen Angriff gegen Kiew gehen würde. Und die ukrainische Führung um Selenskyj hat nur in der letzten Woche vor dem Angriff wirklich kapiert, dass die Amerikaner recht hatten, dass die Russen doch Angriff auf Kiew vorbereiten würden. Das heißt, die ukrainische Führung musste dann plötzlich sehr schnell reagieren. Das erklärt auch, warum sie im Süden am Anfang viele Verluste hatten, Gebietsverluste hatten, weil sie schnell Truppen nach Norden verschiften müssten in der letzten Minute. Aber trotz allem, es hat sich dann jetzt in diesem Kampf um Kiew herausgestellt, ja, dass die Russen doch nicht genug Truppen hatten. Das auch, und es ist, was mich auch ein bisschen immer verstört hat in den Jahren, in den Aufbau zu diesem Krieg. Das ist auch viele westliche, viele amerikanische, viele EU, viele deutsche, viele britische Analysten auch die Stärken des russischen Militärs sowieso massivst überschätzt haben. Es gab viele Paper, viele analytische Arbeit, die die Doktrin und die Ausrüstung der russischen Armee auf das fokussiert haben, auf die theoretische Reformerwägungen unter Shoigu oder seinen Vorgänger, also Sadyukov, aber weniger Fragen gestellt haben über den sozialen Kontext des russischen Militärs, inwieweit der russische Militär alte Probleme des systematischen Drangsalierung der Wehrpflichtigen, diese fehlende Professionalisierung des Offizierskorps, die Probleme, die es immer in Logistik gab beim russischen Militär, gerade bei der Ernährung und Verpflegung, und einfach diese problematische Ausbildung an einem großen Teil des Militärs, dass es vielleicht viel Ausrüstung veraltet war, dass viel Ausrüstung, das auf Papier da stand, eigentlich viel weniger verwendet war, viel weniger modernisiert war, als vorgestellt wurde. Und das heißt, es war schon ein bisschen verstörend zu sehen, inwieweit westliche Analysten, US-Analysten oder viele auch deutsche Analysten diese russische Idee der ukrainischen Schwäche irgendwie mit aufgesogen haben und damit auch zum Teil auch diese Idee vergrößert haben, dass die Ukraine sehr schnell verlieren verlieren würden. Und das hat sich als falsch ausgestellt. Die Ukrainer haben sich seit 8 Jahren vorbereitet. Natürlich gab es Korruption und Dysfunktionalität im Teil des ukrainischen Staates, aber es gab auch viele Reformen, gerade wenn es um die Dezentralisierung der Macht ging, zu lokalen Behörden und zu regionalen Eliten, die viele jetzt viel stärker am ukrainischen Staat gebunden haben, weil sie mehr Macht hatten. Das Militär ist systematisch reformiert worden. Es gibt bis zu 300.000 oder 400.000 Menschen vor diesem Krieg mit Kampferfahrung aus diesem schwelenden Krieg im Osten. Dass die Ukrainer zurückkämpfen würden und relativ kompetent kämpfen würden, das hätte eigentlich weniger Leute überraschen sollen. Aber wie gesagt, viele haben diesen Fehler gemacht, den Ukrainer zu unterschätzen, den Russen zu überschätzen. Aber die Russen sind immer noch in eine sehr, sehr, sehr mächtige Situation. Und trotz dieser Verluste in Kiew geht eben dieser Krieg weiter.
Was ja tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass diese Fehlanalysen ja durchaus korrespondieren mit so einer, ja, mit so einem gewissen Klischees, die die Leute im Kopf haben, ne? Großmacht Russland, der starke Putin, strategisch klug, hat ja immer alles ganz super gemacht in seinem Leben, ja, und dann wird er natürlich da auch entsprechend mit den Ukrainern umgehen. Aber die meisten hatten auch nicht auf dem Schirm, man sah das dann gerade auch in Deutschland an so Kommentaren wie von Kevin Kühnert, der dann gesagt hat, in der Ostukraine ist doch gar kein Krieg. Er hat das vor dem 24.02. gesagt. Faktisch ist es aber so, dass die Ukraine seit 2014 mit Russland im Krieg stand und dieser Krieg ja jetzt eigentlich nur auf weitere Gebiete eskaliert ist. In der Ostukraine gab es diesen Krieg und naja, entsprechend geschult waren die Ukrainer ja dann auch schon in der Kriegsführung, kann man sagen, ne?
Und nicht nur auf Soldatenebene. Was auch viel unterschätzt worden ist, ist, dass dieser ganze Offizierskorps umgebaut worden ist. Ich meine, die haben, wenn man jetzt 8 Jahre im Krieg ist, gibt es weniger und weniger Raum für inkompetente Offiziere und Generäle. Die würden Stück für Stück aussortiert. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Frage der taktischen Fähigkeit der ukrainischen Soldaten, diese hohe Kompetenz der ukrainischen Artilleristen, was einer der Grundkompetenzen des ukrainischen Militärs ist. Die Luftabwehr ist sehr kompetent, sehr, sehr professionell. Aber es geht auch um ein Offizierskorps, dass sich intellektuell und von der Ausbildung her von General unter zu Major oder Leutnant wirklich auf das ganze Gesamte vorbereitet hat. Und das, was mich oft verstört hat, gerade wenn es um deutsche Analysten ging oder Leute im deutschen Staatsapparat, deutsche Bundeswehroffiziere, ist, wie oft die ukrainischen Offiziere belächelt worden sind. Obwohl die ukrainische Offizierskorps tausendfach mehr Kampf- und Kriegserfahrung hat gegen einen stärkeren Gegner als das gesamte deutsche Offizierskorps.
Was man jetzt von der Bundeswehr nicht gerade behaupten kann, ne?
Nee, genau, aber es gab eine fast neokoloniale Arroganz, gerade den Deutschen, die oft nicht so schlimm wie das Russische war, aber immer noch gegenüber Osteuropäer, diese Idee hat, dass diese kleine Osteuropäer, die kriegen das nicht hin. Wir Deutschen können ordentlich Staat machen als gute Europäer und die Russen sind vielleicht die Bösen aber wir müssen mit den Russen irgendwie im Dialog stehen. Aber die Russen haben diese superkompetente, hocheffiziente, hochprofessionelle Armee und das ist ein richtiger Staat. Und was daraus entstand, ist eine Fehleinschätzung der Kompetenzlevels des russischen Staates und eine massive Unterschätzung der Kompetenzlevel des ukrainischen Staates.
Jetzt haben wir jetzt gerade aktuell die Situation, dass die Ukrainer die Russen aus der Region Kiew vertrieben haben. Ich glaube, das kann man jetzt festhalten, dass das so ist. Es gibt zwar immer noch versuchte Sabotageakte, wird gemeldet, aber die sind da weg. Die Russen nannten es Rückzug, nach dem, was man gesehen hat, wieder zurückgezogen wurde, also mit liegen gelassener Munition und Ähnlichem, abseits jetzt dieser ganzen Massaker in der Zivilbevölkerung, ja, die man da noch angerichtet hat. Es war eine Flucht, ne?
Die haben verloren. Das ist das, was mich nervt, ist viele Analysten, gerade US-Analysten, die in den Jahren vor diesem Krieg diesen russischen Machtfaktor gehypt haben jetzt Schwierigkeiten damit umzugehen, den V-Wort zu benutzen oder L-Wort, they lost. Die haben verloren. Das heißt nicht, dass das anders ausgehen kann. Es ist von einem Krieg zu einem anderen. Der Krieg zwischen 24. Februar und 2. April war ein Krieg um die Existenz des ukrainischen Staates an sich. Und okay, das ist nicht hundertprozentig sicher, aber der Kampf um Kiew hat die Existenz und Überleben, auch Mykolaiv im Süden, hat die Existenz und Überleben einen Großteil des ukrainischen Staates, des Staates an sich, gesichert. Was für Grenzen dieser Staat hat, wie lange dieser Krieg weitergeht, wie viel Territorium im Südosten die Ukraine wieder zurückerlangt, das ist eine andere Frage. Aber es ist auch ein anderer Krieg. Aber dieser erste strategische Ziel, ich meine, das ist schon auch sehr telling. Das zeigt auch vieles, dass gerade deutsche Analysten sich schwer tun, mit dem V-Wort umzugehen, dass die Russen verloren haben. Die Russen verlieren nicht. Die Ukraine sind ein kleiner osteuropäischer Staat. Das sind keine Gewinner. Die Russen sind Großmacht. Das sind keine Loser. Aber vielleicht muss man mit neuen Realitäten umgehen können.
Das schließt sich ja auch so ein bisschen an die russische Propaganda dann an, muss man dazu sagen, ne? Also, dass man quasi die irgendwie dann doch gefressen hat. ja. Wenn man es so betrachtet. Ungeachtet dessen sehen wir jetzt, dass sich in der Ostukraine die Russen sammeln und, naja, ich denke mal, da versuchen werden, so viel wie möglich an sich zu reißen. Und nach dem, was man da hört, soll das jetzt auch nicht gerade wenig sein. Das heißt, sie werden sich jetzt mit möglichst vielen ihrer Leuten dann eher auf die Ostukraine konzentrieren. Ne?
Es gibt immer diese Rechenspiele. Aber erstmal gibt es jetzt diese These. Die haben jetzt, sagen wir, 50 BTGs, Battalion Tactical Groups, mehr oder minder, aus Norden und der Ukraine abgezogen. Diese Spielchen, die man ZDF und ARD sagt, okay, die werden einfach diese Leute dann hunderte von Kilometern rumbewegen, dann im Osten reinfüttern und dann geht's wieder los. Nur diese ganzen Einheiten im Norden, die im Norden der Ukraine standen, sind 5 Wochen lang zu Pulver gehämmert worden. Es ist nicht so, als ob die alle intakt, ne, die haben hunderte von Stücke Ausrüstung, Panzer, IFVs, Infantry Fighting Vehicles und so weiter verloren. Sie müssen erstmal nach Osten bewegt werden, dann müssen sie neu konstituiert werden. Dass viele von diesen Truppen sind auch verletzt oder ermüdet, das ist jetzt ermüdend, wochenlang so zu kämpfen. Sie müssen sehen, was für Ausrüstung noch funktionsfähig ist. Dann müssen sie das wieder taktisch auf der Reihe kriegen, die irgendwie wieder reinzufüttern. Das ist keine einfache Aufgabe. Natürlich, die ukrainischen Einheiten sind auch Einheiten, die intern innerhalb der Ukraine nach Osten verschoben werden, jetzt auch in größeren Mengen nach Süden und Osten. Die sind auch ermüdet und müssen viel neu konstituiert werden. Nur, es gibt mehr davon und die haben eher das Gefühl, dass sie gewonnen haben, was natürlich sehr wichtig ist. Und ihre Transportwege und Verbindungswege sind intern. Das heißt, das sind kürzere Verbindungswege. Das sagt nicht, dass es leicht sein wird für die Ukrainer, aber diese Idee, dass die Russen dann plötzlich mit der voller Wucht, die sie hatten am 23. Februar, neu in den Osten angreifen werden, ist auch problematisch. Weil das einfach die militärischen und auch vielleicht auch die Gesellschaften und Realitäten nicht mit einnimmt. Und das immer noch diese Idee hat, dass die Russen immer irgendwie im Vorteil sind. Die Russen oder Putin sind nicht immer im Vorteil. Hin und wieder bauen die Scheiße und manövrieren sich in eine unmögliche Lage. Und das ist wieder mal so eine Frage, der Krieg im Osten wird jetzt schon immer noch heißen, ja, jetzt kommt die russische Dampfwalze, bla bla. Muss man schon ein bisschen fragen, really? Das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Die werden auch da hohe Verluste einnehmen müssen. Das sieht man schon in Mariupol. Alle meinen, dass Mariupol innerhalb von 2 Wochen oder eine Woche oder 3 Tagen fallen wird. Die kämpfen immer noch, die Ukraine. Könnte morgen fallen, aber das läuft seit 40 Tagen. Und die Russen nehmen Tag ein, Tag aus da Verluste an eine Belagerung, die sie eigentlich schon zuschließen sollten, hätten sollen vor 3 Wochen. Das heißt, diese Idee, dass die Russen das im Süden oder im Osten leicht haben werden, egal in Cherson werden sie auch stark angegriffen, Tag ein, Tag aus. Die Ukrainer nehmen Dorf nach Dorf ein, das geht sehr für die sehr langsam, aber jeden Tag nehmen die Russen da Verluste. Und das ist deswegen, ich sehe das nicht notwendigerweise als sicheres Ding, dass die Russen da auch Erfolg haben mit ihren strategischen Zielen.
Wenn sie keinen Erfolg haben, ich drehe es jetzt mal ein bisschen um, bedeutet das aber auch nicht zwangsweise, dass die Ukrainer Erfolg haben. Ne? Das heißt, es könnte dann durchaus auf einen Stellungskrieg oder was auch immer hinauslaufen und über eigentlich das, was ja schon vorher war, viele, viele Jahre der Ukraine und auch uns erhalten bleiben.
Und auch Russland. Der ukrainische Staat hat überlebt und Staaten haben diese Fähigkeit, unheimlich immense Ressourcen zu mobilisieren. Wie es jetzt so aussieht, kämpft der ukrainische Staat einen totalen Krieg und die Russen kämpfen einen kolonialen Krieg. Das heißt, die Ukrainer sind völlig mobilisiert, die Russen nur teilmobilisiert. Und ich meine, es sieht nicht so aus, als ob die Russen auf volle Mobilisierung gehen würden. Ich glaube, wenn die wirklich auf volle Mobilisierung gegangen wären, hätten sie das wahrscheinlich um den 1. April gemacht. Weil jedes Jahr im 1. April und dann im 1. September gibt es diese wehrpflichtigen Daten. Und das hätte dann wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen sein, wo Putin da wirklich eskaliert ist. Aber Putin ist irgendwie, spricht immer noch von einer speziellen militärischen Operation. Er versucht das immer noch als leichten, kleinen Kolonialkrieg an der eigenen Bevölkerung zu verkaufen gegen die bösen Nazis in der Ukraine. Er scheint davor irgendwie zurückzuschrecken, so diese volle Mobilisierung durchzuführen durch die ganze russische Gesellschaft. Auch fragwürdig, ob die russische Stadt überhaupt dazu fähig ist, das auf diese logistische Ebene durchzuführen, ohne weitere Probleme für sich selbst zu schaffen. Und das heißt, die Ukrainer sind stark genug, wenn es wirklich schief geht, immer noch die Russen rauszuhalten. Aber ja, der Iran-Irak-Krieg ging 8 Jahre lang. Ja, der Krieg zwischen Serbien und Kroatien ging 3-4 Jahre lang, mit langen Pausen, aber mit sehr, sehr lange und komplexe Stellungen. Aber da kommt am Ende auch dieser irrsinnige Spruch, immer diese Idee, es gab immer dieser Spruch, der sowieso falsch war, weil die Polen und Rumänien und baltischen Staaten und Finnen sind genauso interessiert an Ukraine, wie Russland es ist. Ne? Aber es war immer dieser Spruch, der Russland ist immer interessierter an Ukraine als der Westen. Und das machte nur logischer Sinn, wenn man das gesamte Osteuropa, das in NATO und EU ist, nicht als Westen zählt, was sowieso immer auch eine interessante Aussage hat über die Mentalität der Deutschen und Franzosen und Amerikaner und Briten. Aber okay, wenn man das jetzt rauslässt, das Volk und die Elite, die am interessiert ist an die Ukraine, sind die Ukrainer. Die sind viel interessanter an die Ukrainer, als die Russen es auch immer noch sind. Und am Ende werden die Ukrainer das lange aushalten. Die andere Möglichkeit ist, dass Putin wirklich ein dummer Fehler macht, wieder mal seine Generäle zu befehlen, zu schnell irgendwie einen Erfolg zu kriegen und dann völlig verliert. Weil es könnte durchaus sein, dass die Russen einfach wieder mal versuchen, diese Manöver irgendwie versuchen, so alles reinzuwerfen. Die Ukrainer sitzen da in der Verteidigung und machen wieder das, was sie im Nordukraine gemacht haben, die Russen wirklich eine blutige Nase geben, wo die Russen nicht mehr kampffähig sind am Ende. Ich meine, das ist auch durchaus eine interessante Frage, was zur Stabilität innerhalb der Russlands passieren würde, wenn die Russen ordentlich verlieren. Weil wir immer noch diese Mentalität haben, die kleinen Ukrainer, die nie was schaffen können, genauso dieselbe Mentalität gegen die Polen oder die Balten noch umhin. Keiner fragt sich, was passiert in Russland, wenn die Russen sich wirklich als totale Loser entpuppen.
Da würde ich fast schon widersprechen. Wir haben das in Deutschland ja exzessiv diskutiert nach Kriegsbeginn. Da war dann so die Tendenz, gar nicht so weniger Leute zu sagen, oh, der Russe darf nicht verlieren, sonst zündet er die Atombombe.
Ja, das glaube ich weniger. Das ist so typische Großmachtsdenken. Nö, da gibt es, glaube ich, schon ein paar gute Gründe, warum die Russen wahrscheinlich nicht die Atombomben zünden würden. Das eher die Frage ist, was passiert, wenn die Russen keinen schnellen Erfolg kriegen oder auch noch ordentlich verlieren? Was passiert zur internen Stabilität Russlands? Inwieweit kann der russische Staat diesen Druck auch noch aushalten? Auch wenn es einfach nur Stellungskrieg geht. Ich meine, die ganze Versprechung des russischen Staates gegenüber dem eigenen Volk, die ganze Legitimation des Putin-Regimes ist auf diese Idee aufgebaut, dass, okay, es ist sonst alles ein bisschen scheiße hier, wirtschaftlich ist nicht super, ja, es gibt Korruption, aber eigentlich, wir sind immer haben Sendungsbewusstsein und sind eine ordentliche Großmacht. Wenn die aber es nicht hinkriegen, hier mindestens ordentlich zu gewinnen, und ich glaube nicht, dass sie die Atombombe zünden werden, sorry. Das ist immer so eine Art Ding, dass gerade den Deutschen, vor den Deutschen immer gewedelt wird, so, oh Gott, die werden die Atombombe zünden, dann gib uns alles, was wir haben wollen. Aber es gibt schon ein paar gute Gründe, warum das eben wahrscheinlich nicht passieren wird. Wenn das eben nicht passiert und die Russen dann ordentlich nicht mehr weiter können, dann ist das ganze Putin-Regime in eine sehr schwierige Fahrwasser intern. Weil dann gibt es diese Suche nach Schuldigen. Ne? Wer ist daran schuld? Man sieht das schon, ein Großteil dieser militärischen Milieus, Wagner, Gierken, Reverse Side of the Medal, ne? Diese ganzen sozialen Medien, diese ganzen Fanboy-Truppen von russischen Nationalisten, das ist schon losgegangen. Seit dem Abzug um Kiew herum, und das mehr, weil die ganzen Deutschen gucken, denken in Russland, ist auch Anti-Regime ist immer Nawalny und Liberalen und bla bla. Aber die Nationalisten, diese Hardcore-Militär-Freaks in Russland, die mögen auch nicht das Regime von Herzen. Die suchen nach Schuldigen innerhalb des Regimes. Natürlich gibt es viel Antisemitismus bei und Anti-Ukrainertum und die bösen Amerikaner. Aber jetzt geht's wirklich los. Die suchen jetzt nach den Verrätern innerhalb des Staates. Wer hat uns innerhalb von Russland verraten?
Also Kadyrov ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ne? Ramzan Kadyrov, Chef da in Tschetschenien. Quasi ein Geschöpf Putins, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hat Putin sich im Laufe der Jahre auch immer mehr von ihm angeeignet. Ne? Yeah. Also das ist so eine wechselseitige Beziehung. Das wäre so vom Typus her ein totalitärer Herrscher. Das heißt, in Tschetschenien darf man auch wirklich gar nichts sagen, wenn der Kadyrov 10-mal da am Basketballkorb vorbeiwirft, wie er es letztens gemacht hat. Ja, dann müssen die Leute halt trotzdem klatschen und ihn geil finden. Also so ungefähr läuft das. Der hat dann ganz groß angekündigt am Anfang des Krieges, ja, wir ziehen jetzt in den Krieg, mein Sohn, Klammer auf, war er 14 oder 16? Ich weiß es gar nicht.
14.
Klammer zu. 14. Ja, der nimmt jetzt die Knarre und wird die Ukraine Haus für Haus höchstpersönlich, ja, ich glaube, zurückerobern, hat er gesagt, oder säubern. Und dann hast du halt so Phänomene, wie dass dem seine Truppen sehr schnell aufgerieben wurden. Das waren somit die ersten, die Ukraine als großen Erfolg verbuchen konnte. Das heißt auch die deppertsten. Und also als die Friedensverhandlung mit den Ukrainern war, war er dann so einer der ersten, als es sich abzeichnet, es könnte was geben, der gesagt hat, nee, also da dürfen wir jetzt gar nicht und da müssen wir mehr reingehen. Also der das größte Versagen produziert hat. Aber ist das nicht bereits das, dieses die Schuldigen suchen und dieses...
Kadyrovs Problem ist, dass viele seiner besten Truppen sind aufgerieben worden. Ich meine, es war schon klar, dass die Russen große Schwierigkeiten haben würden, wo die einzig ordentlichen Truppen der Tschetschenen plötzlich überall tot auftauchten, weil die ukrainische Spezialeinheiten die spezifisch ausgesucht haben. Es war schon eine bekannte und ausgefeilte Strategie, dass die Ukrainer sehr schnell spezifische Truppen und Einheiten hinter den Linien. Das ist diese Arroganz der Russen, dass die eigentlich von den Ukrainern haben die haben die offensichtlichen Sachen gemacht, die man machen muss in der Situation, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und die Russen hatten kein Gegenrezept dazu, obwohl es war ganz offensichtlich, dass die Ukrainer das machen würden. Und das Problem für Kadyrov ist, dass er nicht beliebt ist innerhalb des FSB. Es gibt Teile des russischen Sicherheitsapparats, das ihm hasst, und Teile des russischen Militärs, das ihm hasst. Kadyrovs Suche nach Schuldigen ist zum Teil auch ein Versuch, die Schuld von sich wegzuschieben. Das ist genau wie bei Dmitri Medvedev. Medvedev ist eine sehr, sehr schwache Figur. Und er wäre faktisch der Erste, weil er so als einst als pro-westlich galt. Er wäre einer der Ersten, der wirklich im Kopf kriegen würde, faktisch, von, wenn es irgendwann einen internen Machtkampf gibt in Moskau. Das ist kein Wunder, dass er plötzlich lauter radikal nationalistische Texte auf Telegram rausbringt, weil er will auch irgendwie zeigen, dass er überloyal ist, dass es nicht seine Schuld ist, dass er nicht einer von den Schwachen ist. Das kann sehr, sehr schnell losgehen. Und ich glaube, diese ganze Obsession wegen russischer Nuklearmacht und bla, das ist immer noch diese Gedanke, dass irgendwo ein kohärentes Regime sein würde und dass es irgendwie immer noch eine gewisse Handlungsfähigkeit hat. Aber nach einem gewissen Punkt, wenn es so weitergeht, und auch wenn es nur Stellungskrieg ist, aber wenn es so weitergeht und die Russen wirklich, die haben schon ein Drittel der Truppen haben sie schon verloren. Muss man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen. Ne? Und die kämpfen mit weniger und weniger Truppen jeden Tag. Und das kommen viele Truppen nach Russland zurück. Die wurden einen schnellen Sieg versprochen, es ist alles in Chaos zusammengebrochen, die sind auch viel verwahrloster, als es die überhaupt schon sowieso vorher waren. Ne? Und die kommen zurück in russischen Territorien in gewissen Einheiten. Wie ist deren Einstellung gegenüber das Regime, wenn es so weitergeht? Und ich sehe irgendwie nicht, wie die Russen irgendwie durch einen Wunder irgendwie das Ganze rumreißen werden können, weil die nicht mehr die Ressourcen dazu haben. Es wird nicht genug die Frage gestellt, gerade in Deutschland, weil die Deutschen immer noch diese Idee haben von Russlands Orden, ja, bis was anderes, aber das ist eine Großmacht und Partner und die ganzen kleinen Osteuropäer, bla bla. Ich meine, in Deutschland ist es wirklich nicht in den Kopf reingekommen, dass die Ukrainer nicht nur Opfer sind. Na, dass die Ukrainer auch Agency haben, dass die Ukrainer auch...
Ich hoffe ja jetzt.
Ja. Na, ist immer noch. Immer noch. Die Deutschen wundern sich, warum die Ukrainer irgendwie nicht auf einer Bühne gehen mit russischen Friedensaktivisten und bla. Aber die Ukrainer kämpfen im Krieg. Die handeln militärisch. Die ukrainischen Geheimdienste und Offizierskorps, das sind Leute, die wirklich... Das sind keine nette Leute. Na, die machen ihren Job. Und ihr Job heißt, den Gegner zu töten. Das ist ihr Job. Und damit den Staat und die Gesellschaft, deren Überleben zu sichern. Was die Ukrainer brauchen, ist kein Friedenskonzert. Die brauchen Waffen.
Ja, gut, das mit dem Konzert war ja auch wirklich, da schäme ich mich ja heute noch dafür, ne?
Die Ukrainer sind Opfer und es gibt eine Opferrolle und die Russen sind Täter. Das ist nichts, das ist ein Krieg und es gibt zwei kämpfende Parteien. Eine, die in den Interessen des Westens und auch Deutschlands kämpft und eine, die gegen diese Interessen kämpft. Und es ist nicht nur eine moralische Frage, es ist auch eine strategische Frage des deutschen Eigeninteresses, so viele Waffen an die Ukrainer so wie möglich zu schiffen. Die Sanktionen, okay, die haben ja eine langfristige Wirkung und da gibt viel deutsches Getue oder Gott, Gas, bla. Ich denke, mittelfristig werden die Deutschen sie sowieso zum größten Teil von den russischen Energieressourcen abwenden. Nicht aus Ideal, aber einfach aus Eigeninteresse, weil die Russen kein verlässlicher Partner mehr sind, wenn es um Supply geht, um die Lieferungsmengen geht. Ich meine, was die Ukrainer jetzt brauchen, sind Waffen, ne, weil sie kämpfen und weil sie keine Opfer sind. Das Unmögliche an diese deutschen Debatten ist diese Opfer-Täter-Diskurse, die überhaupt nichts mit einem Krieg wirklich, natürlich sind die Ukrainer auch Opfer, aber die Ukrainer sind nicht irgendwie Opfer, die umgekippt sind. Nein, sie schießen und kämpfen zurück, auch oft im militärischen Sinne auf ziemlich brutaler Weise, weil das ist eben der Krieg. So ist ein Krieg. Wenn man eine russische Einheit vor sich hat und sagt, okay, ich habe mehrere Radraketenwerfer, ein paar Panzer, Mörser und sie sind jetzt umzingelt. Na, sie sagen nicht, jetzt werden wir ein Friedenskonzert singen. Sie sagen, wir werden jetzt die vernichten, weil es ein Krieg ist. In Deutschland kommt man so Diskurse mit uns und sagt, das klingt faschistisch. Das ist nicht faschistisch. Es gibt demokratische Staaten, die auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, dessen Alliierten haben als Demokratien gekämpft, um die demokratische Idee zu schützen und zum Überleben zu bringen. Aber das heißt, dass sie im Kriegsfall auch den deutschen Gegner vernichtet haben. Es ist Krieg. Und deswegen ist diese deutsche Diskurse gehen völlig an Kern des Problems und an das, was die Deutschen den Ukrainer schulden und was die Deutschen für die Ukrainer machen sollten. Das geht völlig dran vorbei.
Waffen liefern? Und zwar so viel wie möglich, alles, was man braucht.
Jeder Sorte. Waffen, Panzer, alles, was, ich sage auf Englisch, Tobias Schneider hat es gut gesagt, anything with a pointy end. And that goes bang. Ne, einfach an den Ukrainer weitergeben. Und die Ukrainer, und diese Idee, dass die dann 1000 Ausbilder schicken muss, ist es an die Ukrainer, das ukrainische Offizierskorps, ukrainische Gefreite und Feldwebel sind um ein Tick professioneller als deutsche Soldaten. Das eigentlich braucht die Bundeswehr auch ukrainische Ausbilder. Wenn ich es brutal sage. Nee, es ist eine Realität.
Den Scherz habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, ne?
Ja, aber das ist doch auch Realität.
Es ist wahrscheinlich die Realität. Gut, ich war jetzt schon lange nicht mehr bei der Bundeswehr. Vielleicht hat die sich durch die Auslandseinsätze auch ein bisschen professionalisiert, aber sie ist halt eigentlich klein. Ne? Das wäre dann noch so ein anderes Thema. Aber abseits von Waffen, was kann man denn, wenn man dann schon diese ganzen Sanktionen so auf so einer Luschi-Basis da hält, was kann man denn dann noch tun, was wichtig ist?
Ich kann durchaus bei der Gasfrage, wenn es um die Sanktionen geht, durchaus verstehen, warum die Bundesregierung das nicht über Nacht machen will. Kann ich verstehen. Weil man will ja irgendwo immer noch eine Unterstützung und Konsens aufrechterhalten. Und das so über Nacht zu machen, ist problematisch. Man kann aber durchaus Ziele setzen, viel klarer. Und Habeck versucht das zu tun, zu sagen, ab diesem Zeitpunkt sind es dann 30%, ab diesem Zeitpunkt 20%, 10% und so weit wie möglich gehen 0%. Und jeden Monat ein bisschen weniger, also dass ein bisschen weniger Geld zu Russland geht. Mit Öl und Kohle sollte das viel, viel schneller gehen. Das kann bis zum Sommer gehen. Ne? Und mit Gas Stück für Stück. So, mindestens mit diesem Signal können wir nur keiner sagen, gut, das machen wir nicht zu nach. Die werden immer noch genervt sein, kann man sagen, aber jeden Monat zahlen wir die Russen weniger und weniger bis Mitte nächsten Jahres. Und dann haben wir anderweitig die Versorgungssicherheit gesichert. Und erstmal sind sehr starke moralische Argumente dafür, aber es ist auch im deutschen Eigeninteresse. Die Russen sind als aggressive Macht kein verlässlicher Lieferungspartner und sie sind auch als instabiler Staat intern gesehen mittel- bis langfristig nicht zuverlässig. Ich sehe nicht, wie, wenn Putin in Schwierigkeiten kommt, intern, oder wenn er auch fällt oder stirbt, ich sehe nicht, wie daraus eine stabile interne russische Entwicklung kommt. Ne, und mittel- bis langfristig ist es in deutschem Interesse, sich wirklich von russischen Energielieferungen abzukoppeln, weil abgesehen von der Ukraine, es gibt sehr hohe Chancen, dass Russland durch eine Phase der Instabilität durchgeht, wo sie nicht mehr liefern können, weil sie intern zu viele Schwierigkeiten haben. Abgesehen davon, ja, es gibt ja auch die Fragen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in der Ukraine. Ne, Städte müssen wieder aufgebaut werden, die brauchen Investitionen. Wenn vielleicht es zu einem Friedensmoment kommt, dann beim Wiederaufbau sollen die Deutschen sehr, sehr aktiv sein. Das ist auch sehr wichtig.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt mit der Wirtschaft, weil die Ukraine ist ja so groß, das ist ja auch etwas, was im Verständnis vieler Leute, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig angekommen ist. Die Ukraine ist der zweitgrößte Flächenstaat, ne, in Europa. Ja. Das bedeutet, der ist so riesig, dass die da im Osten kämpfen können und im Westen ganz normal leben. Aber sie müssen dann halt auch damit leben, dass ab und zu mal eine Rakete dahin fliegen kann und etwas zerstört. Das heißt, es ist kein risikofreies Leben, aber so grundsätzlich kann man da arbeiten, man geht einer Tätigkeit nach und so weiter und
so. Man kann bei H&M shoppen, ja, so die Alltagsnormalität, ne?
Das heißt, so im deutschen Kopf ist drin, wenn der Russe in Berlin steht, dann ist er eigentlich auch schon gleich in Köln, weil das ja nur ein paar Meter sind. Das haben wir in der Ukraine aber nicht. Das heißt, man müsste jetzt auch schon gucken, dass man diese ukrainische Wirtschaft, da wo sie noch besteht und eine gewisse Effizienz hat, dass man sie da stützt.
Es gibt jetzt so Kämpfe um die Stadt Cherson. Wenn die Russen aus Cherson rausgeschoben werden, dann ist die gesamte westliche Teil der Ukraine, Nordwesten, Mittelwesten, Südwesten, westlich des Dnipers, ist dann eigentlich, wird wahrscheinlich gesichert sein. Das hängt wirklich ein bisschen ab von diesen Kämpfen um Cherson, aber wenn das jetzt, da sind die Tendenzen eher für die Ukraine, muss man sehen, aber wenn die das dann hinkriegen. Und es gibt nur zwei Brücken da im Süden. Das Problem der Ukraine ist, dass wenn sie dann, sagen wir, Cherson annehmen, müssen die Russen nur diese zwei Brücken hochjagen und das war's dann. Dann findet die Ukraine sehr, sehr schwer, da weiter auf die andere Flussseite zu kommen. Im Süden, ich meine, ein bisschen nördlicher davon haben sie durchaus die andere Flussseite erheblichen Territorien unter Kontrolle, aber in dieser südlichen Ecke. Aber das heißt, das würde dann heißen, ein Großteil, der gesamte Westen des Landes bräuchte auch wirtschaftliche Hilfen und wirtschaftliche Unterstützung, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen, sie stabil zu halten, ein wirtschaftliches Leben am Leben zu halten. Weil bei solchen langen Stellungskriegen, ich meine, wenn man über den Iran-Irak-Krieg nachdenkt, das ging 1981 bis 1989, das ging 8 Jahre lang. Und da musste auch im Iran das wirtschaftliche Leben, das war auch katastrophal. Das ist einer der Gründe, warum das Regime wirklich da in Iran sich festgekrallt hat, ist, dass dieses ganze wirtschaftliche Leben militarisiert worden ist. Und das ist eben wichtig auch für die europäische Idee und die Europäisierung der Ukraine und auch für die ukrainische Demokratie. Wenn eben auch so auf der östlichen Dnieper-Seite wirklich sehr lange noch läuft, dann ist es schon wichtig, dass die westliche Dnieper-Seite der Ukraine, Odessa, Lviv, Chernivtsi, Ternopil, Kiew, auch in den nördlichen Städten, Sumy, Chernihiv, die auf der anderen Seite sind aber jetzt im Norden abgesichert, die brauchen Wiederaufbau, dass das wirtschaftliche Leben wieder in Gang geht. Und da müssen die Deutschen auch proaktiv arbeiten. Die Deutschen haben jetzt einen massiven Reputationsverlust. In der Ukraine, nicht nur in der Ukraine, auch in Polen, in Rumänien, in Finnland übrigens, auch in den baltischen Staaten, ne, im gesamten, und auch im gesamten Kernstaat Osteuropa, in Finnland wird es alles NATO-Mitgliedstaaten sein, ist auch wichtig, alle in der EU. Das ist auch wichtig, dass Deutschland irgendwie ein bisschen proaktiver dran ist, dass Scholz proaktiver dran ist, den deutschen Ruf wieder herzustellen in diesen Staaten, weil die wichtig sind für Deutschland. Das sind Deutschlands Nachbarn. Das einfach so weiterzulassen, dass es nicht nur die Ukrainer, die jetzt nölen und genervt sind und die Deutschen irgendwie für schwach, ich meine, wenn ich es wirklich vulgär sage, für Schwachmaten halten, im alltäglichen Sprachumgang vom ukrainischen Offiziellen und Staatsführung und Offizieren und Intellektuellen, die ich so höre, wäre der Wort Schwachmat der netteste Wort, der rauskommt jetzt. Und das beeinflusst auch das Denken der polnischen Kollegen, der rumänischen Kollegen, der finnischen Kollegen und der baltischen. Und da müssen die Deutschen proaktiv arbeiten. Die müssen Waffen schicken und die ukrainische Wirtschaft wieder aufrechterhalten. Sanktionen, okay, da gibt's auch, und da würden meine ukrainischen Kollegen mich ein bisschen genervt sein, wenn ich das sage, aber man muss den Deutschen auch ein bisschen Zeit geben, gerade bei der Gasfrage. Aber das ist nicht zu viel Zeit, das muss aufs Eigeninteresse da abgewürgt werden.
Ja, du bist ja sehr geduldig mit den Deutschen und sehr verständig.
Naja, ich bin eher, ich bin eher realistisch. Wenn es um Fragen des Krieges geht, um die Verteidigung der Demokratie und der Grundrechte und der Freiheiten und die Verteidigung der europäischen Idee. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe vieles, auch bin auch hier stark sozialisiert. Aber wenn es um diese Frage geht, habe ich immer wieder diese Gespräche geführt auf allen Ebenen, wo man mit Leuten spricht, die nicht durch ihren Kopf kriegen, dass man in der Welt, in der wir jetzt leben, manchmal auch militärische Mittel nutzen muss, dass man manchmal auch Geheimdienste braucht. Aber diese Geheimdienste und Militär müssen unter sehr, sehr scharfe parlamentarische Kontrolle bleiben. Absolut. Ne? Und das soll absolut der letzte Mittel sein. Zu oft wird nach diesem Mittel gegriffen, wenn es außerhalb Europas geht. Ne, im Sahel und so, das sind große Fehler gemacht worden, die Russen auch irgendwie zum Vorteil benutzt haben, in Mali und so. Okay, aber dass man grundsätzlich ein militärischer Apparat hat und dass man Macht braucht und Macht nicht etwas Böses ist, aber Macht ist das, was man daraus macht, was für eine Wirkung man daraus versucht zu herstellen, dass man ohne Macht in internationalen Systemen nicht die eigenen Werte verteidigen kann. Das ist so ein grundlegende Begriffe der staatlichen Führung, der Stabilität auch und der Schutz der EU und der europäischen Idee, wo man wirklich auch mit Leuten, die sehr, sehr lange Erfahrung hat und die Kollegen sind, da wartet man wie durch Schlamm. Das ist so ein intellektueller Rasputiza in der deutschen Gesellschaft. Und meine Geduld ist eher so, ich weiß, wie es hier läuft, ich bin hier aufgewachsen, ich weiß, wie schnell es geht bei solchen Fragen. Am Ende bewegt sich in Deutschland meistens alles in der richtigen Richtung, aber sehr langsam. Und manchmal zu langsam. Ne? Und ich denke, es bewegt sich in der richtigen Richtung, aber die Deutschen haben zurzeit, und ich meine mit den Deutschen gerade die Staatsführung, gerade die Sozialdemokraten, die Grünen sind viel realistischer, auch die FDP sind realistischer bei diesen Fragen. Aber gerade bei den Sozialdemokraten und auch einem Großteil der Bevölkerung ist diese Idee, dass die Deutschen immer noch die Uhr kontrollieren. Ne? Dass man sehr langsam und gemächlich die Debatten durchführen kann und dass Deutschland, dass alles irgendwie, man braucht keine Eile, weil den Timing kann Deutschland schon kontrollieren. Den Timing ist den Deutschen entglitten, nicht mal am 24. Februar diesen Jahres, aber schon vielleicht 2014 schon. Und das sieht man bei Nord Stream 2. Die haben jahrelang gesagt, nee und bla und bumm. Und dann plötzlich müssen sie über Nacht auf eine andere Richtung gehen. Und das wird man bei diesen Gassanktionen sehen. Die Deutschen könnten jetzt sehr, sehr schnell sagen, okay, wir werden ab diese Woche so weniger und diese Woche weniger und. Wenn aber die Deutschen zu lange zögern, werden die Russen entweder den Hahn selber abschalten oder die Deutschen sind dann gezwungen, selber aufzuhören, ohne wirkliche Planungen, ohne das wirklich durchdacht zu haben, viel schneller, als sie es eigentlich wollen. Weil die nicht proaktiv arbeiten. Und das ist gerade ein sozialdemokratisches Problem. Habeck ist da, glaube ich, viel realistischer.
Ja, aber ich glaube auch, dass er die Argumente der SPD da gefressen hat. Da sind die sich, glaube ich, alle recht einig in dieser Koalition. Aber vielleicht zum Ende hin eine Sache. Große Zeitenwende in Deutschland, aber du hast es vorhin schon angesprochen, dieses grundsätzliche Verstehen und Denken, da herrscht jetzt Krieg, das ist noch nicht so richtig angekommen hier, ne?
Wenn die Ukraine es sehr schnell erledigen, dann wird es nicht ankommen. Und das ist auch der Paradox. Aber ich glaube, es sind so zwei Probleme. Erstmal diese Idee, dass es dieses Täteropfer, dass es Großmächte gibt, die Täter sind, die Handlungsspielräume haben. Und die kleineren Staaten haben das nicht. Und das ist ein großer Fehler. Weil die Ukraine wurde als kleineren Staat behandelt. Also die Bevölkerung ist von 45 Millionen Leute und der zweitgrößte Flächenstaat Europas. Eine Armee von 280.000 Soldaten. Und es wurde, als ob das irgendwie Montenegro ist, besprochen. Ne? Nichts gegen Montenegro, aber Montenegro hat nicht diese Machtressource. Und erstmal war diese Idee auch, die Ukraine sind Opfer und ja, dann die werden plattgewalzt und dann werden wir so ein Sympathiekonzert halten und schade. Es gab keine intellektuelle Vorbereitung darauf, dass auch ein mittelgroßer Staat, wenn es seine Macht gut bündelt, sieh mal Iran, auch ein guter Beispiel, oder Vietnam, aber wenn es seine Macht bündelt, durchaus sehr kampffähig und effektiv und eine Großmacht zum Alarmen bringen kann. Die Vietnamesen 1979, die Chinesen haben eine Invasion durchgeführt, die Vietnamesen haben sie zum Stillstand gekämpft. China, Milliardenbevölkerung, Vietnam zu den 270 Millionen. Die Vietnamesen haben sie innerhalb von 5 Wochen kaputt gekämpft. Weil es als Staat gut organisiert war, zu dem Zeitpunkt bitterarm, aber die Fähigkeiten hatten. Iran ist viel schwächer als die USA. Aber die agieren sehr, sehr clever, völlig skrupellos und können immer wieder den Amerikanern Schwierigkeiten bereiten. Und auch alle anderen Staaten in der Region. Ja, und diese Idee, dass man so eine Großmacht ist und man kann alle plattweizen, ist höchst fragwürdig jetzt. Und das Zweite, das ist dieses Denken, dass die Deutschen auf der einen Seite super so Probleme haben mit dem Konzept des Krieges, aber immer noch ein gewissermaßen in so gewisses Großmachtdenken agieren. Das ist so ein sehr interessantes Paradox. Und das Zweite ist eben, ja, auch dieses Fremdeln mit der Idee des Krieges. Dieses Fremdeln mit der Idee, dass man als Gesellschaft, wenn man angegriffen wird, zur Waffe greift. Dass das leider eine normale, relativ normale Reaktion ist. Ich weiß, normal ist immer so ein geladener Begriff, aber wenn man sieht, jede Gesellschaft, wenn sie angegriffen wird, auch Deutschland, wenn Deutschland irgendwann mal, das wird nicht passieren, aber, und das ist vielleicht ein Grund, warum die Menschen sich dann fremdeln, aber jede Gesellschaft, wenn sie angegriffen wird, militärisch, da sieht man solche Reaktionen, kommen sehr schnell, weil das ist nicht, es geht nicht um Abstraktes, so auf Identität, wo das natürlich sehr wichtig ist. Es geht darum, dass ein Fremder reinkommt und deine Stadt und deine Leute bombardiert. wenn man das Glück hat, sozusagen einen funktionierenden Staat hinter sich zu haben, das auch sein über und Eliten und ein Staat, die aus eigenem Interesse, aber auch Patriotismus und Identität, wo das alles zusammengeballt wird, von der höchsten Elite runter zum niedrigsten Bauer, dass das dann durchaus, wenn es eine staatliche Struktur gibt, um das zusammen zu koordinieren, durchaus zu immense Macht und Mobilisierungspotenziale hat. Ich glaube, die Finnen verstehen das sehr gut übrigens. Die Finnen verstehen das verdammt gut. Die Polen verstehen das sehr gut. Die Türken verstehen das sehr gut. Ne? Aber in Deutschland gibt es diese Schwierigkeit, das wirklich so psychologisch wirklich durchzusteigen, dass es durch solche Reaktionen geben wird und kann.
Also während wir hier übrigens gesprochen haben, gab es jetzt zwei Meldungen. Russland gesteht große Verluste in der Ukraine ein und sie sind aus dem Human Rights Council rausgeflogen.
Ja, aber dieses Gestehen von großen Verlusten, ne, das müssen die Russen jetzt nach der eigenen Bevölkerung erklären. Das wird interessant.
Ja, vor allen Dingen, weil das natürlich schon die Vorbereitung für die Mobilisierung sein könnte, die bisher nicht stattfand, ne?
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, das hätte schon passieren. Wäre es schon passiert. Und auch wenn sie jetzt mobilisieren, das dauert jetzt bis zum Sommer. Das an der Mobilisierung läuft nicht schnell.
Ja, und sie sind vor allen Dingen ungeübt, die da reinkommen, ne? Also es wird dann halt irgendwie alles nicht besser.
Die haben vielleicht mehr Soldaten, aber die kämpfen schlechter.
Hast du denn noch was Hoffnungsfrohes für uns am Ende?
Hoffnungsfrohes? was ich vorhin meinte wegen den Deutschen, ich meine, wir sind jetzt sehr negativ gewesen über die deutsche Gesellschaft und die Sozialdemokraten. Ich glaube, Habeck hat das ein bisschen fressen müssen, weil er natürlich auch in einem Ministerium ist, wo er dauernd irgendwie von lauter Wirtschaftsbosse jetzt die Leitoklagen anhören muss. Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen sich in der falschen Richtung bewegen. Es geht eher um die Geschwindigkeit. Und das ist auch beim EU-System. Das größte Problem wäre, glaube ich, eher, dass in Frankreich was schief geht und Le Pen irgendwie gewinnt. Aber auch wenn Le Pen gewinnt, ist es eher, dass die Franzosen dann plötzlich bewegungsunfähig werden, weil die dann irgendwie im Assemblée Nationale wird dann alle Parteien, die gegen sie werden, dann gewinnen. Und dann ist Frankreich kehrt sich ein und wird überhaupt handlungsunfähig. Aber auch dann, das wird die EU irgendwie weiterarbeiten, überleben. Ich glaube, mittel- bis langfristig wird die EU okay sein. Wir dürfen nicht alles irgendwie in einen Existenzkampf aufbauen. Und das andere ist, Putin ist nicht dieser starke Strategiemeister, der immer gewinnt. Das sollen wir jetzt auch durch den Köpfen sehen. Wir sollten manchmal auch ein bisschen, das ist auch vielleicht ein deutsches Problem, ein bisschen selbstbewusster auftreten gegenüber Russland und Putin, weil so stark ist er auch nicht.
Joachim Krause hat ja in unserer letzten Folge gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass die NATO auf Einladung der Ukraine quasi in das ukrainische Gebiet reingeht und dort einen humanitären Korridor errichtet, der auch quasi den Westen so erstrecken kann. Ne? Also es gäbe ja auch durchaus noch andere Möglichkeiten, als nur Waffen zu liefern und zuzugucken. Ne? Weil das ist ja, glaube ich, so dieser grundsätzliche Konflikt, den ich so in Deutschland spüre, dass die einen sagen, naja, Waffen liefern und ein paar Sanktionen, die dann umgangen werden. Also da haben wir jetzt auch wieder die ersten Indikationen, dass das nicht sehr effektiv ist. Das ist halt auch nicht sehr viel für die Situation.
Meine Kritik ist an diesen Proposals, das Denken nicht die Möglichkeit durch, dass die Ukrainer eigentlich stärker sind, als viele Deutschen sich vorstellen. Weil es kommt ein anderes Problem mit rein. Einer der großen Diskurse der letzten Wochen, Jahren, Monaten ist diese Idee, dass die ukrainische Gesellschaft Israel als Modell nehmen sollte. Und die Idee, dass es eine funktionierende Demokratie haben kann, aber vollständig durchmilitarisiert sein muss. Aus dieser Bewunderung Israels in der ukrainischen Gesellschaft kommen auch gewisse Ideen über, dass die Israelis immer stark sind. Auf diesen englischen Spruch, they take no shit. Ne, und diese Idee von Sergej Jabotinsky, dass man so eine eiserne Mauer braucht, dass man immer Stärke zeigen muss, dass jeder Gegner, der potenziell gegen mich kommt, immer wieder unter Druck gesetzt werden. Das sind Tendenzen der ukrainischen Gesellschaft, wo ich glaube, es ist schon wichtig, dass NATO und die EU die Ukraine sehr schnell einbindet, um diese Tendenzen entgegenzuwirken. Dass wenn es so weitergeht, wird diese Mentalität sich tief einpflanzen, nicht nur im Militär, aber in der gesamten Gesellschaft. Und ich meine, man hört schon jetzt auch bei höheren Offiziellen, dass die Ukraine nur sicher sein kann, wenn die Russen permanent unter Druck gesetzt werden. Ja, kann ich jetzt verstehen. Und ich könnte natürlich auch sagen, jetzt muss Russland unter Druck gesetzt werden. Wenn in Zukunft Russland in eine Schwächephase einfällt, ja, dann brauchen wir in Deutschland oder in der EU und NATO auch diese Integration der Ukraine, sodass wir zu Kiew gehen können und sagen, Leute, okay, ihr seid sicher, keine Sorge, das, was mit Russland passiert, lasst das einfach alleine. Müsst ihr nicht drum kümmern.
Alexander Klaxig, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, www.foreigntimes.de, schreibt mal einen Kommentar. Alles Weitere findet ihr dort auch, Spendenhinweise und so weiter. Wir versuchen hier weiter ab und zu mal eine Folge zu Russland zu machen. Es wird jetzt schwerer, die Leute ranzubekommen, so auch terminlich ist das alles nicht so glücklich. Aber ich schaue, was ich kann. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.